On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Bei der Basketball-WM auf den Philippinen, Japan sowie in Indonesien könnte das nächste Sommermärchen für das deutsche Basketballteam anstehen. Des Weiteren beginnt in der kommenden Woche die NFL Regular Season und auch da werde ich natürlich mit einem Gast drüber sprechen. Und auch Max Verstappen ist weiterhin oder wieder erneut rekordverdächtig mit dem 10. Sieg eines Formel-1-Rennens in Folge. Das gab es noch nie. Das alles und noch viel mehr in der neuen Folge von On the Pitch, der Sport-Podcast. Heute hört ihr tatsächlich am Anfang nur mich, denn David ist tatsächlich in Thailand momentan, kann aufgrund der Umstände leider nicht dabei sein. Trotzdem werde ich bei den großen Themen, wenn es dann um die US Open geht, um die Formel 1 oder auch um den Fußball, dann einen anderen David zuschalten, nämlich den guten Kollegen David Müller vom Podcast Football's Coming Home, der ja schon des Öfteren bei uns im Podcast war und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Natürlich gibt es aber auch wieder einige Kurznews zum Start. Zum einen steht ein weiteres Karriereende an, aber vorher gibt es nochmal einen hoffentlich gebührenden Abschied, nämlich von Jan Frodeno, der Doppelsieger des Ironman 2015 und 2016, also er konnte seinen Titel damals verteidigen, steht vor seinem letzten Rennen, nämlich vor der Ironman WM, die Premiere in Nizza, die ansteht. Mittlerweile ist ja Jan Frodeno 42 Jahre alt und er selbst resümiert seine Karriere oder sagt vor seinem letzten Wettbewerb der Karriere, ein Leben als Sportler, das in einem Rennen veredelt werden soll. Also er hat da auf diesen 3,86 Kilometer 81,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen zusammen. Auch scheinbar offensichtlich noch richtig was vor. Hinter ihm liegt natürlich eine sensationelle Karriere, die auch von Verletzungspech teilweise gekrönt ist. Aber gerade natürlich herausragend tun diese beiden Ironman-Siege 2015, 2016. Wir gucken da natürlich gespannt auf die Premiere der Ironman-WM, die dieses Jahr, wie gesagt, in Nizza stattfindet. Ansonsten fand in der vergangenen Woche die Springreiten-EM statt und das in Mailand. Da lief es durchwachsen für das deutsche Team. Immerhin holte zum Abschluss Philipp Weishaupt nochmal im Einzelfinale Silber in Mailand. Nach dem 4. Platz mit der Mannschaft im Nationenpreis konnte hier immerhin der 38-Jährige nochmal für ein deutsches Highlight sorgen. Der neue Europameister ist da, der Schweizer Steve Gurdard. Genau das vielleicht hier erstmal zu. Ansonsten, ja, auch im Volleyball stehen gerade ordentlich viele Highlights an, nämlich die EM. Bei den Damen ist die jetzt schon vorbei. Die Türkinnen gewannen das große Finale gegen den amtierenden Weltmeister aus Serbien. Am Ende mit 3:2 in einer wirklich engen Partie. Also jeder Satz ist hier umkämpft. 25, 27, 25, 21, 22, 25, 25, 22 und 15:13 am Ende. Also wirklich eine enge Partie. Und bei den Herren geht es jetzt erst richtig los. Da sieht es für das deutsche Team bisher sehr gut aus. 3 Spiele gespielt, alle 3 gewonnen. Man ist momentan auf Platz 2 in der Gruppe hinter Italien, die 9 Punkte haben. Aber man kann langsam schon auf jeden Fall mit dem Achtelfinale rechnen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start, auch für die Volleyballer bei der Europameisterschaft. Ja, sonst natürlich sind auch wieder meine Lieblingsdisziplinen oder Sportarten in diesem Podcast vorhanden. Zum einen der Dartsport, auch wenn es da nicht sonderlich viel gibt. Da fand gestern endlich mal wieder ein Players Championship statt. Und den konnte doch etwas überraschend Callen Ritz mit 8:7 im Finale gegen den besten Protospieler des bisherigen Jahres, Dave Chisnell, im Decider mit 8:7 für sich entscheiden. Das kommt doch ein wenig überraschend, gerade weil Ritz seit schon mehr als einem Jahr ordentlich struggelt und Probleme hat, den nächsten Schritt in die Weltspitze zu gehen. Was lässt sich vielleicht noch sagen? James Wade konnte mal wieder ein Halbfinale auf der Proto spielen. Das ist vielleicht noch interessant. Und 7 der 8 Quarterfinal-Spieler waren tatsächlich Engländer. Cameron Menzies ist der einzige Schotte und der einzige Spieler außerhalb Englands, der in diesem Viertelfinale war. Wir hatten noch mal wieder einen Dänen in einem Achtelfinale. Wladimir Andersen verlor da gegen Joe Cullen. Und der beste Deutsche, beziehungsweise die besten Deutschen, sind bereits in der 2. Runde ausgeschieden mit Ricardo Pietrzczko und mit Gabriel Clemens. Momentan läuft das nächste Pro-Tour-Turnier. Gabriel Clemens konnte dort bis ins Viertelfinale vorziehen. Dort verlor er dann gegen den jungen Niederländer Kevin Duetz mit 1:6. Aber auch Florian Hempel konnte mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern mit einem Achtelfinale, was wichtiges Preisgeld ist, weil für die WM ist er selber ja noch nicht qualifiziert. Ja, jetzt kommen wir zum Snooker und da tatsächlich in einen Ort, den viele, glaube ich, lieber vergessen wollen würden. Aber es geht zurück nach Wuhan, nämlich zu den Wuhan Open, die jetzt bald anstehen. Corona, die Pandemie scheint ja so gut wie vorbei zu sein, aber das Turnier ist tatsächlich im Snooker Kalender vorhanden. Dort läuft gerade die Quali. Das Turnier müsste am 10.09. beginnen, also jetzt in der kommenden Woche. Und da gab es tatsächlich einen Rekord, sonst würde ich natürlich jetzt nicht über die Qualifikation der Wuhan Open berichten. Denn Neil Robertson schaffte es als vierter Spieler der Geschichte, 900 Century Breaks zu spielen. Sein 900. schaffte er dann in der Qualifikationsrunde gegen den Australier Ryan Thomason. Das Spiel konnte er am Ende mit 5:0 gewinnen. Aber das ist auf jeden Fall ein Meilenstein, der nochmal zeigt, was er für eine glorreiche Karriere hinter sich bisher schon gebracht hat, der Australier. Und er ist auch noch gar nicht so alt. Das heißt, da wird er sicherlich auch noch an dem einen oder anderen ansetzen. Wir haben aber natürlich noch viele weitere Themen, über die ich gleich mit David Müller reden werde. Unter anderem natürlich die Formel 1 in Monza, wo Max Verstappen seinen 10. Sieg in Folge holen konnte. Das ist, wie gesagt, Topwert. Natürlich, die Basketball-WM steht im zweiten Tag ebenso an, wie aber auch die Handball-Bundesliga. Auch da ging übrigens die zweite Liga los. Die Leichtathletik kommt nochmal kurz. Und natürlich kommt auch der Fußball am Ende. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung und ich melde mich mit dem Gast. Und da ist er, David Müller. Schön, dass du mal wieder das Mädchen für alles bei uns bist.
Das bin ich doch sehr gerne. Hallo, lieber Benni. Hallo an euch da draußen.
Ja, und bevor wir über die ganz großen Themen reden, weil da gab es ja wieder einiges, gerade bei der Basketball-WM sieht es wirklich wieder sehr gut aus und auch bei den US Open gibt es ja zumindest mit Zverev wieder jemanden, der im Achtelfinale steht, möchte ich nochmal ganz kurz in die Leichtathletik gehen, denn da ging es direkt mit dem ISTAF in Berlin weiter und da gab es doch durchaus den ein oder anderen Lichtblick, zum Beispiel Julian Weber, der tatsächlich beim Speerwurf das Ding am Ende gewinnen konnte. Auch Christine Pudenz konnte überzeugen im Diskus, da wurde sie nämlich Zweite. Ansonsten Jean-Paul Bredow von der SC Potsdam, doch ein guter deutscher Rekord, die beste Zeit auf 400 Metern seit zwei Jahrzehnten auf den 400 Metern mit unter 45 Sekunden, 44,96. Ja, und auch der deutsche Hochspringer Tobias Pottje am Ende Fünfter, doch ja, der ein oder andere Lichtblick nach dieser medaillenlosen WM, oder?
Ja, definitiv. Es war ein wichtiges Zeichen allgemein, dass es da zumindest, auch wenn man jetzt sagen kann, dass beim ISTAF vielleicht jetzt nicht die Hochkaräter dabei waren, wie jetzt bei der WM. Das habe ich auch gerade wieder kurz überlegt. Wir hatten eine WM. WM. Genau. Aber generell ist ja sowieso das ISTAF sowieso immer eine schöne Sache, wo trotzdem auch der ein oder andere Topstar kommt. Und man sollte das nicht überbewerten, die Ergebnisse sicherlich, aber man sollte es auch nicht unter den Teppich kehren und schon gar nicht, wenn es dann mal so einen deutschen Rekord, sag ich mal, gibt.
Ja, und gerade natürlich am Ende des Sommers, der ja, wie gesagt, aus deutscher Sicht doch durchwachsen war, doch wieder ein paar gute Symboliken gezeigt. Ansonsten ja, Gina Lückenkämper nicht am Start gewesen, aufgrund eines Virusinfekts hat sie ihre Saison bereits beendet. Aber ich würde sagen, dann gehen wir direkt aus der Leichtathletik weiter, denn auch im Radsport stand das große oder eines der größten Highlights wieder an mit der Vuelta. Und David, da kannst du uns gerne wieder updaten.
Ja, vielleicht ganz kurz. Es ist ja nach der Tour de France, ja, und mit dem Giro einer der größten Rundfahrten überhaupt. Ja, aktuell, heute ist ein Ruhetag, deswegen lohnt es sich jetzt mal Bilanz zu ziehen. Fangen wir mal mit den Deutschen an. Ja, lief jetzt bisher noch nicht ganz so gut, bis gestern, als Lennart Kemner tatsächlich die 9. Etappe für sich entscheiden konnte, ist auch der beste Deutsche aktuell in der Gesamtwertung auf Platz 26. Und ansonsten in der Gesamtwertung führt, ich hoffe, man spricht ihn so aus, aber ich denke mal, er ist US-Amerikaner, Sepp Kuss, auch von Team Jumbo-Visma, 43 Sekunden vor Marc Soler vom Team Emirates und Lenny Martinez von Groupama. Aber wie gesagt, da sind noch einige Kilometer zu fahren und 43 Sekunden, ich glaube, es kann sich sehr schnell ändern. Zwischendurch hat Evenepoel ja auch geführt, von daher alles offen. Und vielleicht aus deutscher Sicht gibt es da noch die ein oder andere Etappe, wo man vielleicht sogar den Sieg einfahren kann.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, jetzt schon die dritte Grand Tour des Jahres und damit die letzte. Und ja, dann ist so gut wie auch der Radsportkalender mit den ganz großen Highlights im Sommer wieder vollendet. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt weiter von der Vuelta zu einem anderen deutschen Highlight, nachdem du gerade Lennart Kemner wieder als einer der Lichtblicke aus dem Radsport aus deutscher Sicht erwähnt hattest. Denn auch bei der Basketball-WM sieht es für die deutschen Starter sehr, sehr gut aus. Das deutsche Team, 5 Spiele jetzt gespielt, 5 Siege, man steht im Viertelfinale. Also der Soll ist erfüllt. Jetzt jüngst natürlich mit dem 100-71-Sieg gegen Slowenien. Es war ja auch wieder ein kleiner Prüfstein, auch natürlich, weil Luka Doncic einer der besten Spieler der Welt bei Slowenien am Start ist. Jetzt geht's gegen Lettland. Ich glaube, da ist man auch Favorit, oder? Also gute Chancen auf eine Medaille.
Definitiv, wobei ich glaube, Lettland haben die nicht auch für das Vorrunden aus der Franzosen gesorgt. Also ich meine, da war irgendwas. Ich bin jetzt nicht der super Basketball-Experte, aber ja, auf die muss man definitiv aufpassen, aber ganz ehrlich, ich kann es mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass das deutsche Team, so wie sie aktuell spielen, gegen Lettland rausfliegen. Das wäre jetzt, finde ich, eine riesige Überraschung. Und gerade, wenn man sich so das letzte Spiel angeguckt hat gegen Slowenien, wo man immer so ein bisschen, auch am Anfang ein bisschen am Struggeln war, aber dann hinten raus ja sogar noch souverän gewonnen hat, finde ich es einfach beeindruckend, wie dieses deutsche Team auch mit Widerständen umgeht. Ihr habt sicherlich alle das Video gesehen, wo Trainer Herbert und Dennis Schröder da mal ein bisschen sich gegenseitig angepflaumt haben. Ich sag's jetzt mal so, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber sich hinterher auch schnell wieder alle lieb hatten. Und ja, das ist genauso auch das, was ja Frank Buschmann auch immer so gerne über Dennis Schröder sagt, dass er so merkt, trotzdem, er ist ein Leader, ein Anführer, aber es ist so insgesamt einfach dieses Team super stimmig, wie wir es im letzten Jahr ja auch schon gesehen haben. Und da sollte Lettland eigentlich schlagbar sein, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Also natürlich, kein Team, was in ein Basketball-WM-Viertelfinale kommt, ist jetzt Fallobst. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber wenn man dann eben sieht, dass man fast auf Kanada getroffen wäre, dann ist doch Lettland doch das etwas leichtere.
Ja, gut, das stimmt sozusagen. Wohl. Das stimmt wohl.
Ja, aber genau, du sagst es schon, die Geschichte mit Herbert und mit Schröder, das war im ersten Viertel, als ja Schröder, glaube ich, sehr intensiv auf Daniel Theis eingeredet hat, während der Schiedsrichter eigentlich gerne weitergemacht hätte. Und da hatte Herbert auch kurz ein bisschen Wut, hat dann Schröder auch am Arm gegriffen, dass er sich wieder hinsetzen solle. Aber am Ende, ich denke, also mein Eindruck ist, Dennis Schröder ist wirklich auch zu diesem Führungsspieler geworden. Natürlich ist er sehr temperamentvoll, das haben wir auch schon in den Geschichten rund vor dem Turnier schon mitbekommen, das ein oder andere Mal. Aber er nimmt eben diese Führungsrolle mittlerweile auch an. Und aus diesem Youngster, der lange Zeit auf sich warten lassen hat, dass er sein bestes Basketball spielt, ist doch jetzt wirklich eine Führungsperson geworden. Und so können wir, glaube ich, doch ganz positiv in dieses Viertelfinale morgen Vormittag, ich glaube gegen 10.30 Uhr, gegen Lettland blicken. Und David, wenn du dazu nichts mehr hast, dann können wir sehr gerne in den Handball gehen.
Das können wir gerne so machen.
Ja, genau, denn da stand nämlich der zweite Spieltag der Handball-Bundesliga schon an. Während die zweite Handball-Bundesliga übrigens jetzt auch startete, also der Handball ist jetzt wieder im vollen Gange. Und wir hatten im Handball erstens den zweiten Saisonsieg für die MT aus Melsungen. Nach dieser durchwachsenen letzten Saison ist das, glaube ich, auch wieder ein wichtiges Zeichen für die Melsunger. Ansonsten sei da vielleicht auch noch gesagt, Wetzlar nach dieser harten Klatsche am ersten Spieltag, die müssen noch spielen gegen HSV Handball. Das müsste dann, das wird dann noch nachgeholt, das Spiel. Aber es gab auch das erste richtige Topspiel mit Magdeburg gegen Flensburg. 31-29 gewinnt das am Ende Flensburg. Was fiel dir denn vielleicht an diesem Spieltag noch auf? Auch Kiel, glaube ich, doch mit einer Machtdemonstration gegen Gummersbach zum Beispiel, oder?
Ja, definitiv. Also 41-30, das ist ziemlich deutlich. Was ich vielleicht so aus Arbeitssicht ganz besonders im Blick habe, ist aktuell der THSV Eisenach. ja, wo man gerade in meiner Redaktion immer mit deutlichen Niederlagen rechnet. Aber ich glaube, das war jetzt das zweite Spiel, was sie zwar verloren haben, aber ziemlich knapp. Jetzt auch gegen Hannover Burgdorf in 31-30. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen stolpern mal wieder 27-27 gegen Göppingen. Ja, und die Füchse haben es auch sehr spannend gemacht. Knapper Auswärtssieg 29-30 in Stuttgart. Allgemein an diesem Spieltag, also bis auf Kiel gegen Gummersbach, alles sehr knappe Ergebnisse mit, ja gut, bis auf Magdeburg-Flensburg, aber maximal 2 Tore Unterschied.
Ja, ganz genau. Also das ist ja auch das, was David und ich schon lange oder auch jetzt in der vergangenen Saison oft konstatiert haben. Es ist jetzt nicht mehr der Zweikampf zwischen Magdeburg und Kiel, sondern da gibt es jetzt auch wirklich wahrscheinlich auch in dieser Saison wieder verschiedene Teams, die da oben mitkämpfen werden. Also Flensburg war jetzt auch wieder nah dran an Magdeburg, wird sich da oben wahrscheinlich auch wieder festsetzen, trotz der Niederlage. Die Füchse sind ganz stark dabei, auch schon wieder gut in die Saison gestartet. Kiel, Magdeburg. Und irgendwie ja, kann man ja die Rhein-Neckar-Löwen auch trotz einer Niederlage oder einem Unentschieden zum Start auch noch irgendwie da oben reinziehen. Also da sind diverse Vereine, mit denen man echt rechnen kann. Und die Handball-Bundesliga bleibt auf jeden Fall spannend. Und damit, was bleibt auch spannend? Natürlich die US Open, wo wieder ein deutscher Einzelkämpfer am Start ist mit Alexander Zverev, der geschlechterübergreifend der einzige deutsche Tennisspieler ist, der noch im Turnierverlauf der US Open ist. Der kann aber mal wieder doch mit sich zufrieden sein, ist ja wieder gerade sehr gut in Form. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, wer ist denn überhaupt schon ausgeschieden. Also bereits in Runde 3 war ja Zverev der letzte Mann. Wir hatten, ich gucke gerade nochmal, Altmaier hat ja, also doch eine harte Partie Zverev geliefert. Da hat es nämlich dann 4 Sätze gedauert. Altmaier hat ihn wirklich herausgefordert. Aber immerhin hat Daniel Altmaier es in eine zweite Runde bei einem Grand Slam geschafft. Bei den Frauen war es, glaube ich, Eva Lüst, die überraschend oder etwas überraschend zumindest die zweite Runde erreicht hatte. Das war dann aber, glaube ich, auch doch das einzige kleinere Highlight aus deutscher Sicht. Tamara Korpatsch auch wieder in Runde 2. Und wieder ist Zverev der Last Man Standing. Es geht jetzt gegen Jannik Sinner heute Nacht um 2.40 Uhr. Am Ende hat sich ja Zverev auch jetzt in Runde 3 gegen Dimitrov wirklich hart geschlagen, aber am Ende doch die Oberhand gewonnen gegen Dimitrov 6-7, den ersten Satz knapp verloren, dann 7-6, 6-1, 6-1. Was denkst du denn? Meinst du, er ist jetzt schon ein Prüfstein für Jannik Sinner oder ist er dafür immer noch nicht so richtig in Form?
Ich meine doch, dass er in dieser Saison schon Jannik Sinner sogar schon geschlagen hat, sogar bei einem Grand Slam, wenn ich mich ganz dunkel erinnere. Also von daher finde ich, dass man ihm das zutrauen kann, dass er da gewinnt. Ich hoffe es aus deutscher Sicht ehrlicherweise auch so ein bisschen. Bei den Herren vielleicht Jannik Hanfmann, der in Runde 1 ausgeschieden ist. Dominik Köpfer musste ja aufgeben, glaube ich, gegen Alcaraz. Genau. Gut, aber ich glaube, da wäre auch so oder so ausgeschieden, glaube ich. Und also Zverev, ich hoffe auf ihn. Ich kann nicht wirklich sagen, ob er da Favorit ist oder nicht. Es ist ein 50-50-Spiel und ihm traue ich wirklich alles zu. Aber ich finde, er ist schon auf dem Niveau wieder so ein bisschen zurück, dass er jetzt auch diese großen Matches gewinnen kann. Was man von allen anderen Deutschen nicht so behaupten kann. Du hast die Überraschungen bei den Frauen angesprochen. Ansonsten, war das wieder eine Enttäuschung, die man auch einfach erwarten kann. Weißt du, das ist ja das Traurige, dass man da auch niemanden großen Vorwurf machen kann. Laura Siegemund auch raus in Runde 1, wo es ja auch noch ein hässliches Nachspiel gab, die sich ja ziemlich ungerecht behandelt gefühlt hat vom amerikanischen Publikum. Tatjana Maria, Annalena Friedsam, auch alle raus in Runde 1. Siegemund immerhin ist im Doppel noch dabei, im Viertelfinale mit Zvonareva. Ja, vielleicht kann sie da dem amerikanischen Publikum noch ein bisschen Paroli bieten. Ansonsten, um mal von den Deutschen wegzukommen, Wahnsinn, wie gut die US-Amerikaner sind. Also das ist ja gerade bei den Frauen, wer da alles noch dabei ist. Ich muss mal kurz meinen Tab öffnen, damit ich die Namen hier, ja genau, Peyton, Stearns, Madison, Keys, die gerade gegen Pegula spielt, bei den Herren Taylor Fritz, der jetzt auch das Viertelfinale erreicht hat. Also Wahnsinn, wen die Amis alles so aus dem Hut zaubern. auch gerade von Namen her, also zum Beispiel eine Peyton Stearns hat mir jetzt vorher noch nichts gesagt. Beeindruckend.
Ja, absolut. Also und das natürlich auch noch vor heimischer Kulisse. Das ist echt was ganz Besonderes. Auch ein paar US-amerikanische Duelle sogar. Was mir vielleicht noch aufgefallen ist, wir hatten tatsächlich einen Schweizer in einem Achtelfinale bei den US Open. Das ist auch, glaube ich, schon länger her. Vielleicht da auch noch mal schön, dass Stan Wawrinka es immerhin in die dritte Runde geschafft hat und Jannik Sinner immerhin einen Satz abnehmen konnte, der Altmeister. Das ist auch doch eine spannende Geschichte. Genau, bei den Deutschen, um da vielleicht noch ein, zwei Worte zu verlieren. Also Beispiel Altmaier oder auch Jannik Hanfmann, die hatten jetzt auch ihre paar Turniere, wo sie wirklich gut gespielt haben. Ich glaube ja auch mal im Halbfinale gestanden haben. Bewegen sich ja jetzt auch, glaube ich, im Ranking rund um Platz 50. Das ist, glaube ich, mittlerweile muss man schon sagen, voll in Ordnung. Ja. hinter Zverev, da hat sich immerhin was stabilisiert. Bei den Damen hat man eben jetzt auch ein paar Monate wirklich niemanden in den Top 100 gehabt. Das ist natürlich ganz bitter. Aber wir hoffen natürlich, dass das weitergeht und dass auch Zverev wieder für vielleicht eine kleine Überraschung gegen Sinner gut genug ist. Und das Gute ist, Zverev ist jetzt schon zurück in den Top 10 der Welt im ATP-Ranking. Denn Platz 10 wäre jetzt schon, wenn er jetzt ausscheiden würde. Also auch da vielleicht eine tolle Info am Rande. Und dann können wir nach Monza gehen, nach Italien. Da stand natürlich der traditionsreiche große Preis von Italien an in der Formel 1. Und ja, der Rekordhalter in allen möglichen Bereichen, Max Verstappen, holt den nächsten Rekord. Der 10. Saisonsieg in Folge, das gab es noch nie in der Formel 1. Was kann dieser Mann eigentlich nicht?
Ich kann wirklich die holländische Nationalhymne nicht mehr hören, obwohl sie sehr schön ist. Aber aber was will man sagen? Max Verstappen, er ist der Beste, er hat das beste Auto. Und ja, was will man dazu sagen? Da kann man nur, man kann ihm jetzt schon zum Weltmeistertitel gratulieren. Europa ist ja, sie gehen ja jetzt, glaube ich, in Übersee. Das war jetzt das letzte Europarennen. Ja, also auch ich finde, es war auch nach dem Qualifying, wo er mal nicht die Pole-Position geholt hat. Allein, wenn das schon mal passiert, da rasten ja alle aus. Aber selbst als, ich meine, er ist von Platz 2 gestartet und eigentlich danach war schon klar, also das wären die Ferraris und vor allem Carlos Sainz, der wirklich, finde ich, ein gutes Rennen gemacht hat und am Ende ein bisschen schweißgebadet aussah, dass er den dritten Platz noch verteidigt hat gegen seinen eigenen Teamkollegen. Also das kann man nicht erwarten. Aber ja, man wünscht es sich anders und man hat es in den letzten Jahren in Monza ja auch schon anders erlebt. Da gab es mitunter sehr verrückte Rennen. Ich würde nicht sagen, dass dieses Rennen nicht spannend war, aber ja, ein Verstappen macht es dann halt relativ unspektakulär. Perez Zweiter geworden, sehr wichtig für ihn persönlich auch. Leclerc Vierter, dahinter die beiden Mercedes, Russell und Hamilton. Alex Albon, wirklich ganz starke Saison, die er fährt. Wieder Platz 7, Norris auf 8, Alonso auf 9. Und auch überraschend, Valtteri Bottas komplettiert die Top 10. Nico Hülkenberg, den Haas kannst du im Rennen einfach wegwerfen. Das war ja gut, Qualifying Platz 13, das war okay. Hatte ja einen guten Start hingelegt, aber also mit dem Auto im Rennen, das Teil kann gar nichts. Sorry, also das muss man so sagen. Und ja, muss man auf nächstes Jahr warten. Und aber immerhin Hülkenberg, bestimmt einer der besten Qualifier in dieser Saison. Aber ja, am Ende bringt das eben nicht die Punkte.
Ganz genau. Also am Ende muss man natürlich auch sagen, irgendwie war Monza, egal wie schlecht die Saison von Ferrari war, immer auch ein gutes Pflaster für Ferrari. Ne?
Ja.
Da gab es ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder einen Doppelsieg oder zumindest einen Sieg aus Sicht von Ferrari. Das war in diesem Jahr eben nicht vergönnt. Trotzdem muss man, glaube ich, nach den Ansprüchen in dieser Saison, glaube ich, sagen, Platz 3 und 4 sind in Ordnung. Das ist traurig, dass man das sagen muss, aber ja, das ist jetzt eben so. Alex Albon fällt mir jetzt immer wieder gut auf, wieder mit einem stabilen 7. Platz, also der holt echt das Beste aus dem Williams raus, das kann man, glaube ich, auch echt lobend erwähnen, und ansonsten, ja, am Ende ist es, konnte Sainz immerhin, glaube ich, 12, 13 Runden Max Verstappen ein bisschen ärgern und von vorne die Spitze verteidigen. Aber du sagtest es schon, also da ist eben der Red Bull dem Ferrari doch zwei Klassen voraus in diesem Jahr. Auf einer Gerade, sobald es DRS gibt, weiß man eigentlich, die Möglichkeit ist sehr hoch, dass es zu einem nicht nur zu einem Überholversuch kommt, sondern dass das Überholen auch stattfindet, das Manöver. Und ja, damit ist tatsächlich das nächste Rennen zu Ende der Formel 1 und ja, die Verstappen-Festspiele gehen dann bald auch schon wieder weiter. Aber ich würde sagen, bevor wir zum Fußball kommen, wo wir natürlich wieder einiges haben, geht's in die NFL, denn bei RTL startet jetzt in der ersten Saison natürlich am kommenden Wochenende schon die Regular Season der NFL. Und David, du bist natürlich eingefleischter Football-Fan und NFL-Fan. Nicht nur NFL-Fan, aber generell Football-Fan. Und da möchte ich natürlich von dir wissen, gibt es so vielleicht ein paar Teams, die jetzt aus der Preseason besonders herausgestochen sind? Und was sind denn jetzt die Favoriten vor der neuen Saison?
Also bei der Preseason, die genieße ich immer mit Vorsicht, weil ich mir, weil ich mir so denke, ich vergleiche das immer so mit Fußball-Vorbereitungsspielen. Weißt du, da denke ich, sehe ich das Ergebnis und denke mir auch so, ja, gut, okay. Also deswegen hat es nicht so richtig Aussagekraft, aber ich kann dir trotzdem sagen, dass ich natürlich die Chiefs wieder ganz weit vorne sehe. Wer sonst? Eröffnen ja dann auch am Freitag früh gegen die Detroit Lions. Sehr interessanter Gegner, auf die man auch achten muss, wie die sich in dieser Saison entwickeln mit Jared Goff, mit Amon-Ra St. Brown, wenn man es mal aus deutscher Sicht sieht. Ja, aber du siehst ein breites Grinsen in meinem Gesicht. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Ich bin sehr gespannt, ja, wie RTL das jetzt sozusagen jetzt auch in den Pflichtspielen von der ja, von der Berichterstattung her gestaltet. Ist ja auch noch mal was anderes. Ansonsten, auch wenn ich mir die erste Woche angucke, sind gleich Hammer-Spiele mit dabei. Also Patriots gegen die Eagles, die Seahawks gegen die Rams. Auch, wo ich als Dolphins-Fan natürlich ganz besonders hingucke, in die AFC East, wo auch da die Jets gleich gegen die Bills spielen. Ich glaube auch tatsächlich, AFC East ist so die Division, die man so, ja, ganz besonders im Blick behalten sollte, weil, und das beweisen auch die Tipps von Patrick Izumo und Björn Werner, dass tatsächlich die Division ist, die am schwierigsten zu tippen ist. Mit Miami, mit den Jets, mit Buffalo, mit New England. Weil diese Teams so von der Qualität her sehr, sehr ähnlich sind. Also ich kann mir vorstellen, dass, ich glaube in der letzten Saison war es doch auch so, dass da 3 von 4 Teams weitergekommen sind. Das ist jetzt auch absolut wieder möglich. Natürlich, wo geht ein Blick auch hin auf die neuen Quarterbacks? Bryce Young bei den Carolina Panthers, ein CJ Stroud bei den Houston Texans, also die Neulinge, wie werden die sich so machen? Und aber das Schöne an der NFL ist ja auch, dass du so diesen einen konkreten Favoriten nicht hast. Den gibt es auch in diesem Jahr nicht. Was macht Joe Burrow mit den Bengals? Ich finde, die Bengals sind von der Qualität her nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren. Wie macht sich Aaron Rodgers bei den Jets? Was machen wiederum die, was war das Ex-Team von Rodgers? Danke, die Green Bay Packers.
Green Bay Packers, genau.
Danke, danke, mit ihrem neuen Quarterback. Können die Eagles wieder an die Leistungen des letzten Jahres herankommen? Vielleicht nochmal in den Super Bowl? Schaffen sie es nochmal in den Super Bowl? Also so viele offene Fragen. Und ja, wenn wir schon dabei sind, was glaubst du denn, wo geht es mit deinen Steelers hin? Mit Kenny Pickett? Das würde mich ja jetzt mal interessieren.
Also, mein Amateurblick, das muss man ja immer dazu sagen, ne? Ich bin da längst nicht so eingefleischt drin wie du.
Ja, es gibt aber auch welche, die noch wesentlich mehr Ahnung haben als ich. Es geht so.
Ja, aber jetzt im Vergleich zu mir hast du sehr viel Ahnung, das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ich finde aber tatsächlich, als Kenny Pickett tatsächlich als Quarterback ja, seinen Einstand feiern musste als Rookie letzte Saison, habe ich noch gedacht, oh, scheiße. ich hatte wirklich Angst, weil er wirkte so verunsichert und diese Aufgabe wirkte doch eine Nummer zu groß für ihn. Ich finde, er hat sich dafür im Laufe der Saison doch reingebissen und er war nicht unbedingt immer das größte Problem. Aber trotzdem natürlich ihn als ersten Quarterback zu sehen, da weiß man natürlich zumindest erstmal, es wird auf jeden Fall nicht um den Titel mitgehen. Ich finde, ein Playoff-Platz wäre auf jeden Fall generell schon mal eine Geschichte, die mich zum Nicken bringen würde.
Ja, stimme ich dir zu. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr schwierige Saison wird, gerade wenn man sich anguckt, wie gesagt, die Bengals, die Ravens, auch Cleveland, die doch gut nachgerüstet haben. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das ein schwieriges Jahr wird. Aber wie gesagt, das ist ja auch das Schöne an dieser NFL, dass ja fast alles möglich ist, sage ich mal. Vielleicht ein Wort noch, auch nochmal ein spezieller Blick. Buffalo mit Josh Allen. Wird es endlich mal klappen? Dasselbe gilt für Kirk Cousins bei den Vikings. Also lauter offene Fragen und ich freue mich wie ein Schnitzel, wie man immer so schön sagt, dass es jetzt am Wochenende endlich wieder losgeht.
Ja, ganz genau. Und dann, bevor wir natürlich zum großen Ende einer jeden Folge kommen, zur Bundesliga und generell zum Fußball, machen wir nochmal ein kleines Päuschen. Das war natürlich jetzt auch viel Input für euch in relativ wenig Zeit im Verhältnis zu unseren sonstigen Folgen. Dementsprechend hören wir uns gleich wieder zum Fußball. Bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Da gab es ja in der vergangenen Woche die Auslosung der europäischen Wettbewerbe, angefangen bei der Conference League. Und da muss man sagen, immerhin haben wir mit der Eintracht ein deutsches Team dieses Jahr wieder dabei. Nach dem 1-1 im Hinspiel gegen Levski Sofia mühte man sich dann trotzdem zu einem 2-0-Sieg im Rückspiel und ist jetzt immerhin erfolgreich in der Gruppenphase dabei.
Ja, ich dachte, da kommt noch was hinten dran. Also können wir ja gleich mal auf die Auslosung eingehen. Also die Frankfurter, ich finde es eine schöne Gruppe, gerade für Conference League, Aberdeen, Helsinki, da hat doch in den letzten Jahren doch auch mal eine deutsche Mannschaft gegen die gespielt, meine ich. Und PAOK Saloniki, also griechischer Erstligist, ist eine nette Gruppe, aber eigentlich ein Muss für die Frankfurter. Auch wenn sie jetzt keinen Kolo Muani mehr haben.
Ja, ganz genau. Der hat sich ja doch dann erfolgreich rausgestreikt und wird künftig für PSG antreten. Aber um nochmal zwei Worte zu der Gruppe zu sagen. Ja, Helsinki und PAOK sind auf jeden Fall mit Aberdeen doch eine interessante internationale Gruppe. Vor allem mit Traditionsvereinen. Das ist auch eine tolle Sache. Es gibt auch noch andere doch interessante Gruppen. Zum Beispiel ist der FC Brügge mit Beşiktaş Istanbul in einer Gruppe. Ebenso der AZ Alkmaar mit Aston Villa und Legia Warschau. Also irgendwie freut es mich doch, dann so bestimmte Teams auch in der Conference League dann zu sehen. Was ich aber zur Frankfurt-Gruppe grundsätzlich als Schalker sagen muss, ich habe eine gemeinsame Geschichte mit HJK Helsinki und mit PAOK Saloniki. Du wirst natürlich noch Teemu Pukki kennen.
Ach so, ja klar.
Das weiß ich nämlich noch, weil das war in der Quali zur Europa League. Da hat Teemu Pukki, da sind wir, glaube ich, 5-2 und 4-3 weitergekommen. Und Teemu Pukki hat alle Tore für Helsinki gemacht. Und da hat sich Horst Held gedacht, den hole ich mir.
Ja, das ist clever.
Genau. PAOK hat damals in der Champions League mitgespielt. Aber sei es drum, das ist wieder hier Träumen vom großen internationalen Geschäft des glorreichen FC Schalke 04. Die Zeiten sind vorbei. Und damit gehen wir in die Euroleague, denn auch da haben wir natürlich deutsche Vereine am Start. Was sagst du denn da zu den Gruppen?
Also erstmal zur Freiburg-Gruppe, die halte ich für machbar. Auf der anderen Seite, gerade wie Freiburg jetzt spielt, aber auch für nicht so einfach. Also ich glaube, Baka Topola, ich weiß nicht, ob man die so ausspricht, die sollte man schlagen, aber ansonsten Olympiakos Piräus und West Ham, Vorjahresfinalist, sogar Gewinner in der Conference League, was sage ich denn hier von Vorjahresfinalist? Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen aktuell, dass Freiburg da weiterkommt, weil, wie gesagt, Olympiakos, West Ham, beide Europa erprobt. Das stelle ich mir ganz schwierig vor. Und ja, da fehlt mir gerade die Fantasie. Im Gegensatz zu Leverkusen, die müssen weiterkommen. Karabakh, Hecken und Molde FK, auch alles drei Vereine, die man durchaus kennt, wenn man den europäischen Fußball und gerade Europa League, Conference League aufmerksam verfolgt. Aber Leverkusen, eine absolute Muss-Gruppe.
Ja, ganz genau. Also Molde haben wir auch schon oft im internationalen Geschäft gesehen, aber das ist eine Gruppe, da muss Leverkusen in jedem Spiel der Favorit sein, das ist absolut richtig. Also alles über einen deutlichen Einzug ins 16-Finale ist, glaube ich, für Leverkusen, gerade in der Form, in der sie sich gerade befinden, nicht genug. Aber wir haben natürlich auch das ein oder andere Top-Team in der Euroleague dieses Jahr dabei, zum Beispiel natürlich Liverpool. Das ist so verrückt, dass die dieses Jahr Euroleague spielen eigentlich. Die sind in einer Gruppe mit dem LASK, unter anderem aber auch FC Toulouse und Saint-Gilloise, natürlich ein Team, was in der vergangenen Saison durchaus für Furore sorgte im internationalen Wettbewerb. Aber auch zum Beispiel die Gruppe mit Atalanta Bergamo, mit Sporting Lissabon und mit Sturm Graz ist doch prestigeträchtig zum Beispiel.
Ja, oder die Gruppe B, Ajax, AEK Athen, Brighton und Marseille.
Also, spannend.
Richtig schön. Oder auch hier
Gruppe C. Da kann auch jeder weiterkommen, ne?
Ja, finde ich auch. Gruppe C, jetzt von Limassol mal weggedacht, Rangers, Sparta Prag, Betis. Europa League, das sieht richtig schick aus. Also da ist tatsächlich die Leverkusen-Gruppe so ein bisschen lame eigentlich im Vergleich zu den anderen. Aber da werde ich mir das ein oder andere Spiel angucken, nicht nur von den Deutschen. Und ja, aber ich finde da ja gut, doch, Liverpool ist eigentlich doch schon der klare Favorit in diesem gesamten Wettbewerb, wenn man es so genau nimmt. Und mit der Roma vielleicht. Aber direkt dahinter, also finde ich, müsste Leverkusen, gerade so wie sie jetzt drauf sind, eigentlich auch schon kommen. Also ich finde, ansonsten ist jetzt so keiner dabei, wo ich jetzt sage, ach Mensch, die sind jetzt deutlich besser.
Ja, absolut. Und vor allem trotzdem muss man natürlich auch im Auge behalten, wer so als Drittplatzierter dann aus der Champions League noch in die Europa League absteigt, in Anführungszeichen. Und ich meine, wenn wir uns dann so eine Gruppe angucken, um direkt zur Champions League zu kommen, wie AC Mailand, Borussia Dortmund, Newcastle United und Paris Saint-Germain, das macht richtig Bock auf die Champions League-Saison. Dann gehen wir doch direkt auf die Gruppen ein der Deutschen.
Also nicht für die Dortmunder, glaube ich.
Ja, wenn man den Saisonstart so im Blick hat, dann stehen auf jeden Fall noch viele Fragezeichen, ob das überhaupt für Platz 3 reicht. Aber dazu erstmal gleich. Wir haben ja auch noch andere deutsche Teams, aber zum Beispiel Leipzig. Natürlich das große Los Man City, aber gegen die Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad sollte man sich durchsetzen. Und Union Berlin kann sich auf einen auf Real Madrid im Olympiastadion freuen. Ebenso wie Neapel und Sporting Braga, wo ja übrigens Salazar mittlerweile spielt. Genau, das und natürlich die Bayern. Das ist natürlich auch ein richtig geiles Los für die Gruppenphase der Champions League gegen Manchester United. Da werden doch auch Erinnerungen wach und viele, viele internationale Pokalnächte, oder?
Ich weiß zwar, was du meinst, aber weiß auch nicht, was du meinst. Also, nein, aber ist doch ein geiles Duell. So. Und auch Kopenhagen, Galatasaray, das sind auch geile Auswärtsspiele. So. Also für United und Kopenhagen habe ich mich auf jeden Fall beworben. Das ist, es ist schon ein Sechser im Lotto, wenn man da eine Auswärtskarte kriegt. Aber auch fürs Heimspiel gegen Manchester United. Es ist jetzt natürlich eine Gruppe, die Bayern eigentlich klar dominieren muss, natürlich. Aber es sind schöne Auswärtsreisen, das muss man sagen. Und ja, da hatte Bayern wieder das berühmte Losglück. So, jetzt habe ich es gesagt als Bayern-Fan. Ja, muss man schon so sagen. Aber trotzdem, wie gesagt, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber alles andere als Platz 1 wäre schon eine Enttäuschung. Das muss man schon so sagen.
Ja, genau. Also gerade on the long run muss man, glaube ich, auch sagen, dass Man United sicherlich auch den einen oder anderen Punkt trotzdem mal liegen lässt gegen Kopenhagen oder Galatasaray. Da kennt man United doch aus den Vorjahren besser. Und genau, das vielleicht dazu. Ansonsten, ich hoffe, beim Spiel von Union gegen Braga dabei zu sein, im zweiten Spieltag. Da versuche ich auch, mir eine Karte zu holen.
Oh, versuche ich tatsächlich auch. Also, wenn einer von uns Glück hat, kauf eine für mich mit und ich versuche, eine für dich zu kaufen.
Sehr gut, das ist ein Deal. Olympiastadion sollte ja zumindest möglicher sein als alte Försterei. Also vielleicht haben wir da tatsächlich ein Glück. Aber da können wir auf jeden Fall noch mal nach der Folge schreiben.
Ja,
genau. Das sei das Erste. Und das Zweite natürlich, jetzt gehen wir in die Bundesliga, würde ich sagen. Denn ja, im internationalen Geschäft ist natürlich noch nichts gespielt. Deswegen werden wir da jetzt euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Wir gucken natürlich erstmal kurz in die zweite Liga. Denn da läuft's, was machen wir aber im Schnelldurchlauf, da läuft's für den HSV weiter sehr gut gegen Hansa Rostock. Man dominierte die Partie von Anfang an wieder, gewann am Ende 2-0 und führt die Tabelle mit 13 Punkten nach 5 Spielen an. Ansonsten holt auch Kaiserslautern den nächsten Saisonsieg. Ich glaube jetzt mittlerweile den dritten in Folge und arbeitet sich damit jetzt wieder oben an das Drittel ran, ist jetzt Platz 6. Nach einem 3-1 Erfolg gegen Nürnberg. Schalke, ja, kurz vor Schluss wieder Packung reinbekommen von Wien Wiesbaden. Ich habe es in der Sportkneipe in Berlin sehen dürfen und ich muss sagen, 90 Minuten diese Partie dominiert, leider den Deckel nicht draufgekriegt und dann passiert es eben natürlich wieder in der 5. Minute der Nachspielzeit. Es sieht düster aus und währenddessen hat natürlich im Nebenraum in der Kneipe ganz viele Hertha-Fans gesessen.
Oh, weia.
Und ich sag mal so, die Stimmung, die war da drüben nicht viel besser. 4-6 gegen Magdeburg und in diesem Spiel hat man 4-mal geführt.
Ja, ich hab Konferenz geguckt und ich als gebürtiger Berliner dachte mir so, also ich meine, wenn du auswärts 4 Tore schießt, also wenn du das noch verlierst und ich glaube, Paul Dardai, der hatte danach ein paar unruhige Nächte, also gerade er als ja Defensivspezialist, der kriegt da 6 Tore, wo du 4 eigene schießt, also das war ja so absurd. Ich meine, es stand ja zur Pause, glaube ich, auch schon 2, da hat Hertha, glaube ich, noch 3-2 geführt oder so. Also dieses Spiel. Ja, da findet man keine Worte für.
Ja, genau, nach 2 Minuten Torwartfehler mit schräg geschlagenem Rückpass ging schief von Magdeburg und Rehse muss dann eigentlich nur einen Fuß hinhalten. Und danach geht es wirklich Schlag auf Schlag. Du sagtest es schon, 3-2 haben sie geführt vor der Halbzeit, zur Halbzeit, genau. Und am Ende ist das Magdeburg, die hier 6 Buden gegen Hertha einnetzen. Und Hertha, nachdem man ja in der vergangenen Woche doch überzeugen konnte, mit dem ersten Saisonsieg verliert man jetzt wieder deutlich und ist mit 3 Punkten auf Rang 17 wiederzufinden. Also der Saisonstart ist definitiv verpatzt. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch mit der zweiten Liga und wir gehen.
Eine Sache vielleicht noch. Herzlichen Glückwunsch, Elversberg, zum ersten Sieg in der zweiten Liga gegen Osnabrück.
Jawohl, genau.
Das musste noch sein.
Genau, der kleine süße Verein aus dem Saarland darf natürlich auch nicht fehlen. Aber ich glaube, wir haben noch genug Spektakuläres aus der ersten Bundesliga zu berichten.
Oh ja.
Denn da ging es ja schon Freitag los. Du hast schon in der Champions League eben über Dortmund geredet und es leicht angetäuscht, dass der Saisonstart noch nicht so ganz gut lief. 2-2 gegen Heidenheim und damit holt Heidenheim ausgerechnet gegen Dortmund den ersten Punkt seiner Bundesliga-Geschichte.
Ja, es ist das passiert, was ich Heidenheim von Anfang an so ein bisschen zugetraut habe, nämlich, dass diese Spiele kommen, wo sie dem einen oder anderen Favoritenbeinchen stellen können. In dem Fall war es jetzt Borussia Dortmund. Aber ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht live gesehen, habe nur Live-Ticker gesehen, gut, Dortmund führt 2-0, gut, alles klar. Dann schaue ich es auf Endergebnis und denke mir so 2-2, vor allem in Dortmund. Also hoppala, ich meine, ja, es gab auch ein paar Sachen bezüglich VAR und so weiter. Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, also gegen Heidenheim, erst recht, wenn du 2-0 führst, zur Pause noch, das darfst du nie im Leben mehr herschenken. Aber es passt irgendwie auf der anderen Seite auch zu dieser Saison. Wir werden ja gleich auf den restlichen Spieltag noch eingehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Benny, aber ich weiß nicht, ob ich jemals in den letzten Jahren mich daran erinnern konnte, dass die ersten 3 Spieltage zum Teil so derart verrückt waren in jeglicher Hinsicht. Also
ja.
Das, was abgeht, ist ja komplett irre. Darfst ja gerne mal die Ergebnisse sagen vom Samstagnachmittag.
Ja, genau. Also da fängt es ja schon an, Darmstadt kriegt, leider muss man ja sagen, die nächste Packung mit 1:5 gegen Leverkusen. Und diese Offensive wird uns noch so viel Spaß machen diese Saison. Gerade Boniface, ja, da sieht man doch wirklich, dass der Mann jetzt schon in der Bundesliga angekommen ist. Wieder ein Doppelpack. Also unfassbar, was der hier loslegt. Und ja, zudem hat sich Ložek dann auch noch am Ende mit einer Bude belohnt und sich doch auch ein bisschen für die Stammelf beworben. Die können da auf so eine Breite in der Offensive zurückgreifen. Da ist einfach Darmstadt wirklich hoffnungslos ausgeliefert. Parallel, ja, gewinnt Bremen 4:0 gegen Mainz. Stuttgart gewinnt 5:0 gegen Freiburg. Das hätte so, glaube ich, auch niemand erwartet.
Nee.
Und da Silas übrigens bisher wirklich auch super in die Saison gestartet. Ich habe es mir erhofft, dass er, deswegen habe ich ihn auch im Kickbase-Team, dass er nochmal richtig durchstartet, weil das Potenzial hat er immer gehabt. Bei Stuttgart natürlich auch sehr viel Pech grundsätzlich um sich herum gehabt. Aber auch da guter Saisonstart für die Stuttgarter. Hoffenheim gewinnt 3:1 gegen Wolfsburg und Bremen am Ende 4:0 gegen Mainz und das ausgerechnet nach dem Füllkrug-Verlust natürlich.
Ja, also die haben offensiv da nichts eingebüßt und ja, aber ich habe auch schon am Anfang der Saison gesagt, bei Bremen der Schlüssel wird die Defensive sein. Ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, selbst wenn man, also es war auch finanziell mehr oder weniger klar, dass sie einen von beiden abgeben müssen, aber ich war der Meinung, wenn sie defensiv eine gewisse Grundordnung reinkriegen und nicht mehr so anfällig sind, wird das eine ruhige Saison werden. Das Spiel ist der beste Beweis und jetzt haben sie zu Hause auch mal deutlich gewonnen. Das war ja in der letzten Saison auch immer so ein Problem, dass man ziemlich heimschwach war. Gut, jetzt sind wir noch ganz am Anfang, aber der Anfang ist gemacht. Und was ich vielleicht noch in Bezug auf Stuttgart mit einwerfen möchte, was ich hier gerade sehe und gar nicht glauben kann, dass Alex Nübel das Ranking der Weißen Weste anführt mit 2 Spielen ohne Gegentor. Wenn wir gerade an das Leipzig-Spiel zurückdenken, ist das schon ein bisschen crazy.
Ja, absolut. Übrigens habe ich auch im Kickbase-Team, also alles richtig gemacht.
Nein,
aber es war, ich hatte schon ein gutes Gefühl bei Nübel. Hat ja auch einen guten Job bei Monaco gemacht und ich habe es ihm auch wirklich gewünscht, dass er sich noch durchsetzt. Es war ein großer Fehler, damals für 5 Millionen nach einer halben guten Saison bei Schalke zu Bayern zu wechseln. Aber er hat sich da echt rausgebissen und trotz seines Beraters doch ordentlich seitdem was richtig gemacht. Aber genau, das wäre es, glaube ich, auch zu der Konferenz. Auf jeden Fall jetzt 3 Spieltage hinter uns und wir hatten mindestens 2 dieser 3 Spieltage eine hervorragende Konferenz mit so viel Spannung und so vielen Toren, dass man wirklich sagen muss und oder aufpassen muss, dass man sich nicht wieder overhyped, wie am Anfang der letzten Saison, wo man dachte, ja, das kann ja spannender werden, als man denkt und die Bundesliga macht endlich wieder Spaß. Bayern hat trotzdem aber immer noch 3 Siege auf dem Konto, aber das lässt sich vielleicht auch sagen, Leverkusen ist doch das Team der Stunde momentan und gerade mit dieser Offensive freut mich das auch für den Verein besonders. Bayern wiederum gewinnt das Abendspiel knapp und wieder hat man fast Punkte liegen lassen gegen Gladbach mit 2:1. Am Ende war Mathis Tell ja, der überragende Mann, der dann das späte 2:1 noch gemacht hat in der 87. Minute. Und man hat doch die Gladbacher auch diesmal endlich mal überstanden.
Ja, nach einem Gladbach-Bayern-Spiel hatte ich auf einmal Glücksgefühle. Das kannte ich schon gar nicht mehr. Also von daher, auch wenn viele Leute wieder sagen, ja, das Spiel war ja gar nicht so gut. Ganz ehrlich, wenn Bayern in Gladbach spielt, egal wie dreckig der Sieg ist, ist mir vollkommen wurscht. Nimm es einfach mit so. Und am Anfang der Saison kann ja auch noch nicht alles laufen. Zum Thema Gladbach, ich hoffe mal, dass sie dieses Spiel, was sie da hingelegt haben, jetzt auch nehmen werden und in die nächsten Wochen bringen. Denn ich habe Gladbach immer in der Vergangenheit auch immer den Vorwurf gemacht, wenn es gegen Bayern ging, da ging es auf einmal. Hm. Und danach gegen andere Gegner ging es nicht mehr. So, und das und diese Welle müssen sie jetzt weiterreiten, auch wenn sie jetzt noch spät verloren haben. Aber es war ja wirklich zum Teil sehr gut, was sie gemacht haben. Und da müssen sie einfach dranbleiben. Und dann werden die Punkte auch kommen. Ja, und ansonsten können wir ja noch ganz kurz zum Sonntag was loswerden. Waren ja auch 2 interessante Spiele, sagen wir mal.
Ja, also zum einen natürlich das Kevin Volland ran durfte und das auch, ich meine, das erstmal von Anfang an.
Und direkt eine rote Karte gekriegt
genau,
hat, ja.
Direkt für eine rote Karte gereicht hat. Und das war dann natürlich auch der Grund, warum es am Ende so hoch ausgeht mit 3:0 für Leipzig. Trotzdem, der Mann des Spiels dann Benjamin Sesko, der 20-Jährige, der für Leipzig seinen ersten Doppelpack schnürt und das in der zweiten Halbzeit als Einwechselspieler. Währenddessen, Frankfurt und Köln trennen sich 1:1. Ich glaube, da haben wir nicht mehr so viel hinzuzufügen. Die Eintracht natürlich das erste Mal ohne ihren Topstar, der jetzt eben bei PSG oder sich zu PSG gestreikt hat. Trotzdem, Marmoush gefällt mir da vorne eigentlich als schneller Mann gar nicht so schlecht. Aber eigentlich fehlt da natürlich jetzt spät da vorne dieser Topmann. Und was macht man da jetzt als Frankfurt?
Hoffen, dass es ohne ihn geht.
Also, ja, aber das ist halt wirklich ein Ding. Marmoush hat sich bei Wolfsburg, war das, glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt und muss jetzt bei Frankfurt plötzlich die erste Geige spielen. Natürlich, man hat einen Gangkamm, der dann auch reinkam. Aber das ist ja nicht mal ein, also das ist ein gleichwertiger Ersatz ist natürlich nicht. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt die perfekte zweite Wahl.
Ja, man hat ja versucht, als Ersatz wiederum von PSG hier diesen Jungstürmer, wie hieß er, Etikette,
ja,
glaub ja, schon. Ja, du weißt, welchen meine, der war ihnen offensichtlich zu teuer. Ja, aber ich meine, es kann ja Frankfurt nicht überraschen, dass er jetzt noch gewechselt ist. Eigentlich hat uns ja, ich glaube dich ja bestimmt auch, den ganzen Transfersommer hindurch gewundert, warum es bei Kolo Muani eigentlich, warum der noch da ist. So, also von daher kann es ja Frankfurt auch seine Reaktion, die nicht sehr gentlemanlike war, aber es kann ja niemanden überrascht haben. Von daher, ja, ist das jetzt sehr blöd gelaufen. Aber gut, auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist jetzt eine Chance für Marmoush. Und ja. Im Zweifel muss man da im Winter dann nochmal nachlegen. Man geht da jetzt ein gewisses Risiko ein, aber ich finde, Marmoush ist es wert, ein Gangkamp auch, dass man denen jetzt eine Chance gibt. Und wenn nicht, dann muss man im Winter nachlegen. Ich meine, man hat ja jetzt ein paar Millionen auf dem Frankfurter Festgeldkonto.
Ja, ganz genau. Also gut, genau, bei dem Wechsel jetzt zu PSG habe ich tatsächlich gedacht, mich hat es generell gewundert, dass er bis zum letzten Tag überhaupt noch auf der Bank saß oder beziehungsweise sogar gespielt hat. Und er hat ja auch keine Anstalten gemacht. Das hat mich gewundert, dass es so spät dann dazu kam, dass er sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, ich werde kein Spiel mehr für Frankfurt spielen. Ich dachte, das kommt tatsächlich, wenn dann
der früher. Der hat ja auch noch seine Tore gemacht.
Also genau, er hat noch seine Tore gemacht, ist auch gut in die Saison gestartet wieder. Ich meine, man hat jetzt einen Top-Betrag dafür bekommen. Ich verstehe nicht so richtig, warum man dann nicht zumindest einen Teilbetrag davon in einen Ersatz investieren wollte, auch wenn Etikette oder wie er heißt, oder wie er ausgesprochen wird, sicherlich die eine oder andere Million teurer wäre. Aber da lohnt es sich doch zu investieren. Naja, sei es drum, für Frankfurt wird es auch keine leichte Saison. Aber wir werden in der nächsten Woche auf jeden Fall sehen, wie es für die Eintracht weitergeht. Ja, und David, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du wieder hier dabei warst.
Danke für die
Einladung.
Und
dann hören wir uns sicherlich, kein Problem, und dann hören wir uns sicherlich in der Saison das ein oder andere Mal nochmal. Und ich freue mich drauf. Und dann würde ich sagen, viel Spaß gleich beim Interview. Du hast einen tollen Interviewgast. Willst du das noch kurz erzählen?
Ich überlege gerade, eigentlich will ich es nicht spoilern, aber wenn ihr bei Fußballfilm und mehr auf dem Instagram-Kanal schaut, dann seht ihr es. Also schaut einfach vorbei, ich verrate es jetzt nicht.
So. Das ist noch cleverer.
So genau. Gewinnen alle.
Noch ein paar Leute auf dem Instagram-Account geleitet, top. Gut, dann genau, wenn ihr euch natürlich für unsere Reels in jeder Woche interessiert, dann schaut auf onthepitch-pod auf TikTok oder Instagram oder auch YouTube. Da laden wir auch übrigens jede Folge hoch, leider ohne Bild, bis auf die Interviews. Aber trotzdem, wenn ihr es präferiert, irgendwie über YouTube Podcasts zu hören, wer auch immer das macht, könnt ihr das auch dort machen.
Schreibt mal bitte an euren Instagram-Kanal.
Ganz genau. Und dann hören wir uns auf jeden Fall am nächsten Montag wieder. Dann wieder ohne unseren David, aber sicherlich auch entweder mit Gast oder ihr kriegt ein kurzes Update von mir. Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.